Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz stand kürzlich erheblich unter Druck. Druck von den grünen und gelben Koalitionspartnern, von der oppositionellen CDU, aber auch aus der eigenen SPD. Die Forderung stand im Raum nach Kampfpanzern für die Ukraine. Diese Lieferung wurde dann zugesagt, zunächst 14 Leopard 2 Panzer. Doch was mit 14 begann, geht nun in Richtung 300. Bis zu 178 Kampfpanzer Leopard 1 will Deutschland gemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden auf den Weg bringen. Hinzu kommen dann noch Leopard 2, US-Panzer oder auch britische Panzer. Darüber spreche ich nun mit Gerold Otten. Er ist ehemaliger Waffensystemoffizier der Bundeswehr und er war 22 Jahre aktiver Teil der Truppe. Bei der Luftwaffe bildete er Piloten aus. Danach ging er in die Privatwirtschaft zu Airbus und verkaufte den Eurofighter. Also viel Expertise im Rüstungs- und Verteidigungsbereich. Seit 2017 ist er für die AfD im Deutschen Bundestag. Herr Otten, guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst wurde dem Sozialdemokraten ja Zögern vorgeworfen. Nun war Verteidigungsminister Pistorius in Kiew und hat diese große Lieferung angekündigt. Hat Sie diese Kehrtwende überrascht?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja Mitglied im Verteidigungsausschuss und das hat sich schon über Wochen abgezeichnet. Wir haben natürlich die öffentliche Erklärung gesehen. Ich habe ja auch das Vergnügen, mit der Vorsitzenden Frau Strack-Zimmermann in den Sitzungswochen zu tun zu haben. Und die ist natürlich eine ganz starke Befürworterin dieser Waffenlieferung gewesen. Und sie hat in der Koalition sicherlich einen entsprechenden Einfluss und hat ihn ja auch öffentlich immer wieder geltend gemacht. Und von daher hat es mich nicht überrascht. Über Wochen hat sich das abgezeichnet. Aber wir sind ja generell bei diesen Waffenlieferungen schon von Beginn an auf einer Rutschbahn. Wir haben ja am Anfang gesehen, dass es hieß es nur Defensivwaffen, also Panzerabwehrwaffen oder Flugabwehr, schultergestützte Systeme vom Typ Stinger. Ging dann über Gepards, Artilleriegeschütze, bis jetzt eben dann die Panzer dann letztendlich zum Tragen kamen. Kurz davor waren ja auch schon die Schützenpanzer Marder und Schützenpanzer alleine ohne Kampfpanzer macht auch operativ wenig Sinn und von daher war es zu erwarten aus meiner Sicht.
Im Zuge dieser Zusage von Leopard 1 Panzern hat der Spiegel gestern berichtet, dass Rheinmetall sich bereits vor Monaten gesichert hat, Leopard 1 Panzer aus Italien kaufen zu können. Wusste die Rüstungsindustrie, bevor wir das wussten, dass wir Kampfpanzer liefern werden?
Ich glaube schon, dass die Rüstungsindustrie sehr gut informiert ist über das, wo ihre Produkte zu finden sind, bei wem sie noch genutzt werden. Und das zeigt sich hier ganz deutlich auch schon vorher bei den Gepard-Panzern, die wir gesehen haben, die Flugabwehrpanzer, die auch bei der Industrie waren, die dann auch von der Industrieseite zuerst angeboten wurden. Also die wissen schon, wo ihr Gerät ist und an wen sie es dann verkaufen können. Die sind natürlich, steht immer der Geschäftsgedanke dahinter und von daher ist das, glaube ich, ganz normal zu erwarten, dass sie das können.
Wo wir gerade drüber sprechen, Sie haben ja auch in der Rüstungsindustrie gearbeitet. Glauben Sie, dass die Einfluss darauf nehmen, dass dieser Krieg länger wird und vielleicht blutiger?
Würde ich schon sagen, ja. Vor allen Dingen aus meiner Sicht von der US-amerikanischen Seite, vielleicht weniger von der deutschen Seite, die natürlich versuchen, das Gerät, was sie im Industriebesitz haben momentan, da natürlich auch mit hinzubringen und ihr Geschäft zu machen. Aber großes Geschäft wird natürlich von der amerikanischen Seite gemacht. Wir sehen, wie gerade die osteuropäischen Staaten, vor allen Dingen hier Polen und andere Staaten, hier ganz massiv sich mit amerikanischem Gerät entsprechend versorgen und ihr ehemaliges russisches Gerät an die Ukraine geliefert haben. Also da gibt es sicherlich große Interessen, dass dieser Krieg schon länger dauert. Und die Zielsetzung dieses Krieges ist ja auch von amerikanischer Seite, Russland nachhaltig zu schwächen, wie der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin gesagt hat. Von daher ist das schon zu erwarten.
Noch bevor dieser Panzerbeschluss offiziell war, kamen aus der Ukraine ja bereits Forderungen nach Flugzeugen, Hubschraubern und U-Booten. Der deutsche Bundeskanzler sprach von roten Linien bei Kampfjets. Was glauben Sie denn, wird als nächstes geliefert?
Ja, ich sehe, dass die Kampfjets-Frage auf dem Tisch ist, aber wir haben ja gesehen, dass die Amerikaner, und die haben es eigentlich von Anfang an versucht zu verhindern oder eigentlich aktiv unterbunden, dass hier Kampfflugzeuge geliefert werden. Weil hier muss man einfach sehen, aus meiner Sicht ist es so, das geht darum, diesen Krieg auf das Gebiet der Ukraine, wie die Amerikaner so schön sagen, zu containen, also auf das Gebiet der Ukraine zu begrenzen. Und es werden noch keine weitreichenden Waffensysteme geliefert. Ich hatte selbst Gelegenheit, mit der ukrainischen Delegation schon im Mai auch in Litauen zu sprechen. Ich bin Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO und im Rahmen dessen hatten wir dort ein Gespräch mit denen. Da kam damals die Forderung auf, es ging um diese Raketenwerfer Mars, Und da gibt es zwei Reichweiten von Munition. Eine so circa 80 Kilometer und eine andere, die bis zu 300 Kilometer Reichweite hat. Und die Forderung der ukrainischen Delegation war, Long-Range-Waffensysteme zu liefern, um Ziele in Russland zu attackieren, russische Nachschubwege eben auch unter Feuer nehmen zu können. Und das ist von der amerikanischen Seite auch unterbunden worden. Die liefern keine Waffensysteme, mit denen russisches Gebiet erreicht werden kann. Von daher hat auch hier Biden erklärt, dass keine Kampfflugzeuge geliefert werden, also keine Waffensysteme, mit denen die Ukraine in die Lage versetzt wird, den Krieg auf russisches Gebiet zu vertragen. Also hier sieht man ganz deutlich, dass es darum geht, den Krieg auf das Gebiet der Ukraine begrenzt zu halten.
Aber teilweise trägt die Ukraine den Krieg ja auch auf russisches Territorium. Da werden beispielsweise Luftwaffenstützpunkte angegriffen mit Drohnen. Das ist ja durchaus etwas, was zur Strategie mittlerweile gehört. Jetzt würden Sie vielleicht argumentieren, aber nicht mit US-amerikanischen Waffen, weil die Drohnen woanders herkommen. Aber man könnte ja trotzdem sagen, es existiert ja und da wird auch nichts gegen unternommen. Also ist es ja möglicherweise dann auch geduldet von den Vereinigten Staaten.
Also man sieht, das, glaube ich, hat Unmut erzeugt auf amerikanischer Seite. Was ich gehört habe, war das nicht besonders gutiert worden, dass die Ukraine das gemacht hat. Das waren Systeme, die sie praktisch selbst modifiziert hatten, dass sie diese Reichweite hatten, um russische Ziele dort anzugreifen. Sie haben ja vor einiger Zeit auch schon Ziele auf dem Gebiet der Krim angegriffen. Wobei das natürlich aus ukrainischer Sicht immer noch ihr eigenes Staatsgebiet ist. Aber wir haben seit der Zeit eben nichts mehr gesehen, dass es zu weiteren Angriffen kommt. Also was ich höre, ist das von amerikanischer Seite unterbunden worden, Ziele auf russischem Gebiet anzugreifen.
Wie sehen Sie denn als ehemaliger Luftwaffenoffizier die aktuelle Situation im ukrainischen Luftraum?
Das ist etwas, was mich von Anfang an überrascht hat, dass die russische Luftwaffe so wenig im Luftraum der Ukraine zum Einsatz kommt. Aus westlicher Sicht hätten wir diesen Krieg sicherlich auch von unseren Doktrinen und von unseren entsprechenden Strategien anders gefahren. Da würde man sicherlich erst mit entsprechenden Luftschlägen kritische Infrastruktur bekämpfen, Kommunikationssysteme, Lines of Communication, wie man im Englischen sagt, und dann erst in einem weiteren Schritt mit Bodentruppen die entsprechenden Vorstöße unternehmen. Hier ist es aber so, dass die ukrainische Luftabwehr anscheinend schon seit Jahren von vor allem auch seitens der Amerikaner, in die Lage versetzt wurde, hier zu verhindern, dass die Russen die Luftherrschaft oder Luftüberlegenheit in bestimmten Bereichen erreichen können. Und damit ist die Luftwaffe eben nicht so operationsfähig, wie sie es vielleicht wünschen würden, weil sie eben immer dieser Luftbedrohung ausgesetzt sind durch Bodenluftsysteme und eben auch vor allem die schultergestützte Systeme für tieffliegende Flugzeuge. Von daher können sie ihre Luftwaffe nicht so einsetzen. Was sie zurzeit machen im Luftkrieg, ist, sie setzen luftgestützte Systeme, so Cruise-Missile, die man praktisch vom Flugzeug launcht, die aber dann über russischem Gebiet abgeschossen werden und dann mit entsprechenden Reichweite Ziele in der Ukraine bekämpfen. Aber sie dringen wenig mit größeren Systemen in den ukrainischen Luftraum ein. Leichte Erdkampfflugzeuge wie Frankfurt, also eine Su-25, die werden schon dort gesehen, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie man es eigentlich erwarten würde.
Die Debatte rund um die Waffenlieferung geht ja weiter, entwickelt sich immer in neue Richtungen. Und das Argument für weitere Waffenlieferungen ist derzeit entweder, dass die Ukraine grundsätzlich den Krieg gewinnen muss oder dass die Russen in eine schlechtere Verhandlungsposition gebracht werden müssen. Deswegen ist schon eine sehr wichtige Frage. Was meinen Sie, wie es militärisch weitergeht?
Ja, das ist wirklich die große, die 1-Million-Frage, wenn man das genau beantworten könnte. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Einstellungen. Sie haben es aber schon richtig dargestellt. Das sind eigentlich die zwei Positionen, um die es geht. Wir hatten Scholz auch schon bei uns im Ausschuss, wo er dann auf diese Frage dann geantwortet hat, ja, Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Jetzt hört man immer öfter, Russland muss den Krieg verlieren. Ich denke, das wird irgendwo dazwischen sein. Wenn man noch diese Aussage, die ich vorhin zitiert habe, von Lloyd Austin, Russland nachhaltig zu schwächen, das wird ja zurzeit gerade erreicht als Ziel. Und ich sehe einen Punkt erreicht in diesem Krieg, wenn, sag mal, die russische Seite die Kriegsziele, die sie hat, nämlich den Donbass zu Russland zu bringen, wenn der erreicht ist, das könnte ein Zeitpunkt sein, wo Russland dann auch bereit ist, in Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten. Ich sehe nicht, dass, was von ukrainischer Seite immer geäußert wird, nach dem Motto, wir besiegen Russland, wir holen uns die Krim zurück und anschließend zahlt uns Russland die Reparationen und Putin wird in Den Haag vor das Internationalen Gerichtshof gestellt. Ich glaube, diese werden wir nicht sehen. Das ist eine maximale Forderung von ukrainischer Seite. Irgendwo dazwischen wird es liegen. Es wird einen Kompromissfrieden geben, der für beide Seiten sicherlich nicht die maximale Zielerreichung haben wird. Aber das ist der Zeitpunkt, wird davon abhängen. Wir hören, dass die russische Seite jetzt eine Frühjahrsoffensive vorbereitet. Da deutet vieles darauf hin. Und wir werden sehen, zwei, drei Monaten, wo dann russische Truppen stehen, wie sie entsprechend vorankommen, ob sie vorankommen. Und dann glaube ich, dass wir im Sommer den Zeitpunkt erreicht sehen werden, dass es in Verhandlungen gehen könnte. Dass die Bereitschaft auf beiden Seiten dann so groß ist.
Professor Sönke Neitzel von der Universität Potsdam sagte kürzlich im ZDF, solange beide Parteien der Überzeugung sind, dass sie diesen Konflikt militärisch gewinnen können, werde es auch keine Friedensverhandlungen geben. Muss man aus zwei Seiten erstmal betrachten. Glauben Sie, dass Russland zu der Überzeugung kommen kann, dass es militärisch nicht mehr reüssieren kann?
Ich könnte mir das vorstellen, weil ich schon glaube, dass sicherlich ist in Russland entsprechender, die öffentliche Meinung wird da entsprechend beeinflusst. Aber ich glaube, die Kräfte, die um Putin sind oder die entscheidend sind in Russland, werden auch nicht die Geduld aufbringen, Richtung eines Siegfriedens für Russland zu kommen. Ich glaube, dass da ein Zeitpunkt erreicht sein wird, wenn man sagt, bestimmte territoriale Ansprüche oder Vorstellungen von Eroberungen, die auf russischer Seite existieren, wenn die durchgesetzt sind, dass es dann auch von bestimmten Kräften und Kreisen in Russland so weit kommen wird, dass man Putin dazu drängen wird, jetzt in Verhandlungen einzusteigen. Das Gleiche gilt auch für Kräfte in der Ukraine. Also es gibt dort auch interessierte Kreise, die sicherlich nicht zum Selenskyj-Lager gehören, die aber auch eigene Interessen verfolgen in der Ukraine, auch in der Nachkriegsordnung in der Ukraine, eine bestimmte Rolle spielen wollen und die auch auf Selenskyj und seine Kreise einen entsprechenden Einfluss haben. Natürlich werden auch die USA eine Rolle spielen, die natürlich auch hier ein Player sind, der immer nicht vordergründig dabei ist, aber der natürlich auch auf die ukrainische Regierung Einfluss hat. Das heißt zwar immer, entscheidend über die Eintritt in Verhandlungen und die entsprechenden Ergebnisse am Verhandlungstisch ist die Ukraine alleine, aber das ist für mich diplomatisches Geplänkel. Hier spielen knallharte Machtinteressen auch eine Rolle.
Frau Strack-Zimmermann, FDP, haben Sie bereits angesprochen, Anton Hofreiter, die Grünen, die fordern ohnehin, dass man nun massiv aufrüstet und dass es auch alles zu langsam gehen würde. Und man kann es ja auch nachvollziehen aus ukrainischer Perspektive, dass man nicht versteht, warum so lange debattiert wird, um etwas dann zu liefern, was man auch schon vor 6 Monaten hätte liefern können. Also vertreten Sie die These, dass man jetzt alles reingeben muss, was gefordert wird und was möglich ist, um den Krieg zu verkürzen?
Ich glaube nicht, dass hier, wenn man die Waffenlieferungen in der Form, die da im Raum stehen, wir haben jetzt hier vorhin die Panzerzahlen angesprochen, 178 Panzer, die da noch im Raum stehen, diese Leopard 1 Panzer, die ukrainische Generalstabschef hat 600 Panzer insgesamt gefordert, die er heute braucht, die er in einem Quartal einsatzbereit haben müsste, in dem es zeitlich überhaupt gar nicht darstellt, was überhaupt nicht vorstellbar. Und mehr Waffen würden diesen Krieg, glaube ich, nicht verkürzen, weil wir müssen sehen, dass auf der russischen Seite ein ganz erhebliches Steigerungspotenzial nach damals. Die russische Rüstungsindustrie ist leistungsfähig weiterhin, kann in etwas größerem Maße Rüstungsgüter nachschieben, als der Westen heute liefern kann an die Ukraine. Wir sehen jetzt schon, mit welchen Schwierigkeiten es verbunden ist, welche zeitlichen Vorläufe sind, hier Gerät in die Ukraine zu bringen. Das wird nicht die Lösung sein, hier den Krieg damit zu verkürzen, dass man sagt, jetzt müssen wir die Ukraine nur kräftig aufrüsten, dann löst sich das von selber. Das wäre eher auch ein Eskalationsrisiko aus meiner Sicht, wenn die Ukraine so sehr in die Vorderhand kommen würde, dass die Russen so in die Defensive kommen, dass sie wirklich, wie man sagen würde, den Krieg verlieren, dann sehe ich hier ein ganz großes Gefahrenpotenzial Richtung Nuklearkrieg.
Gerold Otten ist für die AfD im Deutschen Bundestag. Er ist einer der Verteidigungsexperten der Partei. Außerdem war er über 2 Jahrzehnte bei der Bundeswehr. Er diente unter anderem als Offizier der Luftwaffe. Mit ihm sprachen wir über Rüstungslieferung und die aktuelle Situation in der Ukraine. Herr Otten, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.